Hallo und herzlich willkommen zu Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. In dieser Episode widme ich mich einem Thema, von dem jede und jeder alles zu wissen meint, selbst wenn man nicht mehr davon im Kopf hat als das Jahr und den Namen, nämlich die russische Oktoberrevolution. Heuer jährt sich dieses geschichtliche Ereignis zum 108. Mal. Es war also im Jahre 1917 und es war eine Revolution. Und weil wir alle so gut über Revolutionen Bescheid wissen, zumindest glauben wir das, und wie immer ist der Glauben etwas äußerst Träges, vor allem dann, wenn alle dasselbe glauben, aber eigentlich wenig Ahnung haben. Jedenfalls, es war eine Revolution und Revolutionen bedeuten gewalttätige Umstürze, bei denen Menschen viel Gewalt angetan wird und ihnen was weggenommen wird und so weiter. Wenn man sich die Geschichte der Revolutionen genauer ansieht, wobei Revolutionen bedeuten, dass es ein radikaler Wandel des sozialen Systems anstrebt, beziehungsweise dieser Wandel sogar umgesetzt wird, so ist dabei zweierlei zu bedenken. Die von diesem System profitieren, werden wohl kaum zu denen sagen, die darunter leiden: Ja, wir haben eure Not erkannt, übrigens eine Not, die wir hier verursacht haben, und jetzt fühlen wir uns schuldig und ändern alles. Also geht es nicht anders als mit Gewalt. Das zweite ist, dass es keinen einzigen Fall einer Revolution gab, in dem diese nicht dann durchgeführt wurde, wenn die Menschen unter so hohem Leidensdruck standen, dass sie keine andere Wahl hat. Man könnte vereinfacht sagen, die brutale Antwort in Form der Revolution ist die auf eine noch viel brutalere Frage, die durch vorangegangene Unterdrückung, Ausbeutung und Terrorisierung der Bevölkerung gestellt wurde. Aber nun zur russischen Revolution. Heute vor 108 Jahren, wie gesagt, siegte die sozialistische Revolution in Russland. Diese Revolution war ein Ereignis von welthistorischer Bedeutung. Aber lasst uns ein wenig die Vorgeschichte betrachten, denn solche Veränderungen kommen nicht aus dem Nichts. So hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts jede soziale Schicht in Russland ihren Grund, mit der absoluten Monarchie unzufrieden zu sein. Die Bauern, die rund 80% der Bevölkerung ausmachten, wünschten sich eine gerechte Verteilung des Landes. Das in den Städten entstehende Proletariat forderte bessere Arbeitsbedingungen und die Intellektuellen wollten eine Verfassung und ein Parlament. Bleibt nur mehr der Adel, der sehr gut davon lebte, dass andere für ihn arbeitete. Zar Nikolaus II. War allerdings kein Freund von Reformen. Die Idee der Demokratie erschien ihm als sinnlose Träumerei und er versprach, die Säulen der Autokratie zu schützen. Doch der Unmut grassierte im Volk, zumal nach einer Reihe von Niederlagen im Russisch-Japanischen Krieg 1904 bis 1905. Die Stimmung wurde zusehends schlechter und die Menschen fühlten sich gedemütigt. So marschierte am 9. Januar 1905 eine Abordnung von fast 150.000 Arbeitern vom Stadtrat von Petersburg zum Winterpalast, der dem Zaren als Residenz diente. Dort überreichten sie diesem eine Liste von Forderungen wie der Einrichtung eines Parlaments. Die Behörden jedoch wiesen diese Forderungen als empörend zurück und die Exekutive wurde gerufen, um die Arbeiter mit Waffengewalt vom Palast fernzuhalten. Dabei wurden 130 Menschen getötet. Das führte allerdings nicht zur Befriedung, ganz im Gegenteil. Die Unruhen nahmen zu, Streiks wurden ausgerufen und durchgeführt. Die Reaktion von Zar Nikolaus II. Am 17. Oktober 1905 war entsprechend versöhnlich. Zumindest ein Versuch einer Annäherung. In seinem Manifest ging es um die Verbesserung der Staatsordnung. Darin wurde die Duma als gesetzgebendes Organ begründet und den Bürgern mehr Rechte eingeräumt. Doch es gab auch entsprechende Wermutstropfen. So behielt sich der Zar vor, die Duma aufzulösen, wenn ihm danach war. Von diesem Recht machte er in Folge zweimal Gebrauch. Er war und blieb Autokrat, der auch die schwelenden Aufstände in den Jahren 1906 und 1907 gewaltsam unterdrückte. Es brodelte und kochte, auch wenn oberflächlich vorläufig Ruhe eingekehrt war. Es war die Zeit, in der sich die Räteidee ausbreitete und Fuß fasste. Was darf man sich unter Räten vorstellen? Es ist wohl die direkteste und verbindlichste Form der Demokratie. In einer Verwaltungseinheit wählen die Bauern, die Soldaten, die Arbeiter, aber auch Schulen oder so gegeben Universitäten ihre Delegierten, die dann in einer nächsthöheren Instanz verhandeln bis hin zu den Zentralräten. Allerdings hatten diese noch keinen politischen Einfluss, sondern kümmerten sich um Verwaltungsfragen. Vor der russischen Oktoberrevolution waren die Räte in das kapitalistische System eingebunden. Diese Instanzen sind dem Entsendern rechenschaftspflichtig und können, wenn sie ihre Aufgabe nicht entsprechend erledigen, wieder abgewählt werden, und zwar jederzeit. Es gibt keine Legislaturperioden, keine Repräsentation, sondern Menschen, die aus der Gruppe für die Gruppe agieren. Diese Form der Demokratie wurde späterhin mit den Sowjets übernommen, als leitende Struktur, aber sie kam, wie gesagt, nicht aus dem Nichts, sondern wurde über die Jahre zwischen den Revolutionen entwickelt. Wir begeben uns weiter ins Jahr 1917. Anfang dieses Jahres kämpfte Russland bereits seit 2 Jahren im Ersten Weltkrieg. Doch innerhalb des Landes gab es massive wirtschaftliche Probleme. Nahrungsmittel waren knapp für die Bevölkerung, da sich die Regierung auf die Versorgung der Soldaten an der Front konzentrierte. Der Zar und seine Familie sahen, taten und nutzlos zu. Sie konnten den Krieg nicht gewinnen und damit auch keinen Frieden bringen. So geschah es, dass am 23. Februar 1917 in Petrograd 90.000 Textilarbeiter in den Streik traten. Ihre Forderung? Brot. Es ging ums nackte Überleben. Dieser Streik weitete sich zu einem politischen Aufstand aus, dem sich immer mehr Menschen anschlossen. Darunter sogar die Garnison von Petrograd. Nikolaus II. Wurde am 5. März, als er gerade von der Front zurückgekehrt war, von Generälen und fortschrittlichen Politikern gezwungen, abzudanken. Womit eine 300 Jahre andauernde Romanow-Monarchie innerhalb einer Woche ihr Ende fand. Die Konsequenzen der Februarrevolution waren, dass in Petrograd eine ungewöhnliche Doppelherrschaft entstand. Die Regierungsgeschäfte wurden von einer gemäßigten Übergangsregierung übernommen, die das Versprechen abgab, den Krieg fortzusetzen bis zum Sieg. Diese wurde von den Sowjets Räten, die sich aus den Angehörigen der unteren Gesellschaftsschichten, Arbeitern und Soldaten zusammensetzte, kontrolliert. Zu dieser Zeit waren die Bolschewiki die fortschrittlichste Partei. Nach der Februarrevolution kehrten die Führer der Partei nach Russland aus der Emigration zurück, darunter auch Lenin. Dieser drängte auf ein sofortiges Ende des Krieges, der Verstaatlichung von Landbesitz und die Ablösung der bürgerlich-liberalen, hauptsächlich aus Adeligen bestehenden Übergangsregierung durch eine Sowjetregierung. Der Erste Weltkrieg ging inzwischen weiter. Die Übergangsregierung hatte das Vertrauen der Bevölkerung vollends verspielt. So eroberten die Revolutionäre das zentrale Post- und Telegrafenamt am 25. Oktober 1917. Sie stürmten den Winterpalast und stürzten die Übergangsregierung. Zur Machtübernahme erließen sie ein Friedensdekret, in dem der Frieden mit Deutschland angestrebt wurde, und ein Dekret zur Aufteilung der Landfläche unter den Bauern. Eine unmittelbare Folge der Oktoberrevolution war die Trennung der alten Arbeiterparteien in Unterstützer und Gegner der Revolution, in Revolutionäre und Reformisten, in Kommunisten und Sozialdemokraten. Das agrarisch geprägte Land, das über lange Zeit unter der Knute von Adel und Kirche gestanden hatte, war ein rückständiges und armes. Gegenüber der Industrialisierung, wie sie zum Beispiel in England geschehen war, war Russland in der Entwicklung um rund 100 Jahre hinterher. Die de facto unbeschränkten Rechte der Landbesitzer und der Einfluss der Popen, den Priestern des orthodoxen Christentums, über die geknechteten Bauern führten zu immer wiederkehrenden Hungersnöten. Auch wenn die Revolution siegreich war, hörten deshalb die reaktionären Kräfte nicht auf zu wirken. Dieser fortwährende Bedrohung von innen standen diese Angriffe von außen gegenüber, vor allem durch die USA, Frankreich und England, aber auch Japan, die im Falle von Japan bis ins Jahr 1922 andauerten. Dennoch gelang es, das Land sowohl am Agrar- als auch am Industriesektor voranzubringen. Immer noch mussten enorme Mittel in die Abwehr der inneren und äußeren Feinde investiert werden, was die Entwicklung hemmte, aber nicht aufhielt. Es kann gesagt werden, dass in den Jahrzehnten nach der russischen Oktoberrevolution in Russland ein System geschaffen wurde, das den Hunger und die Unterentwicklung überwand. Vielleicht hätte das eine oder andere besser oder anders gemacht werden können, aber das lässt sich immer bequem diskutieren und analysieren, wenn man viele Jahre später am warmen Kamin sitzt, satt und zufrieden. Natürlich wird jenes Narrativ verbreitet, das die kapitalistisch-hegemonialen Kräfte für passend erachten. So wurden die Hungersnöte der Zwangskollektivierung in die Schuhe geschoben und die Bekämpfung der Reaktion als Willkürtaten eines autoritären Systems abgestempelt. Das ist es, was seit Jahrzehnten propagandistisch in den imperialistischen Ländern verbreitet wird, die sich dem finanzkapitalistischen Monopolkapitalismus verschrieben haben. Und man den Leuten individuelle Freiheiten als gesellschaftliche verkauft. Es ist eine Vorgaukelung von Freiheit. Deshalb ist es nur folgerichtig, dass diese Art der Geschichtsverfälschung in sämtlichen Lehrbüchern des imperialistischen Systems seinen Niederschlag findet und dementsprechend an die folgenden Generationen unhinterfragt weitergegeben wird. Die Hegemonie über die Erzählung liegt in deren Händen. Dennoch ist es unbestreitbar, dass die Menschen sich der Ungerechtigkeit und der Unterdrückung bewusst werden, auch wenn sie sich in ihrem Denken auch der Kritik oftmals rigiden Blockaden gegenübersehen. Das Schreckgespenst des Kommunismus wird nach wie vor bemüht, ohne die Gegenerzählung auch nur in Ansätzen zuzulassen. Dabei wäre es eine Gesellschaft, die viele Verbesserungen erreichen würde. Die Gleichstellung der Frau, das Ende des Imperialismus, die Beendigung einer Natur- und Tiernutzung, die einzig einem zerstörerischen Wachstumsstreben verpflichtet ist, die Befreiung des Proletariats aus der Lohnknechtschaft, die Rückgabe des Grund und Bodens an die werktätigen Bauern, all das verspricht der Sozialismus. Also eine Gesellschaft, die sich für eine klassenlose Gesellschaft einsetzt, also den Kommunismus. Es ist eine Gesellschaft, in der sich jeder mit seinen speziellen Fähigkeiten einbringen kann und darin gefördert wird. Aber auch jedem zugesichert wird, dass seine Bedürfnisse erfüllt werden. Dabei sind nicht die künstlich geschaffenen Bedürfnisse gemeint, wie wir sie aus dem Kapitalismus kennen, sondern grundlegend menschliche Bedürfnisse wie Essen und Trinken, Wohnung und Kleidung, Bildung und medizinische Versorgung etc. Nicht die künstlich erzeugten Pseudo-Begehrlichkeiten, die nicht dem Fortkommen der Menschen, sondern nur der Steigerung des Profits der Eigner der Produktionsmittel dient. oder, um es mit Marx zusammenzufassen, in einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist, nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfnis geworden, nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch ihre Produktivkräfte gewachsen und alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen, erst dann kann die Gesellschaft auf ihre Fahnen schreiben, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Die siegreiche Oktoberrevolution wirkt weiter und es werden wieder die objektiven Bedingungen gegeben sein, die es ermöglichen, eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Das ist der Grund, warum es wichtig ist und bleibt, die Errungenschaften der Oktoberrevolution weiterzuerzählen. Denn sie erzählt auch von der Möglichkeit einer Welt voller Love, Peace and Tofu. Ich freue mich, dass du auch diese Episode bis zum Ende gehört hast. Wie ist deine Meinung dazu? Ich freue mich auf einen Diskurs. Schreib mir deine Gedanken dazu gerne in die Kommentare und hör wieder rein, wenn es heißt: Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht.